Herzlich willkommen zu Hinter den Geschichten. Ein Hörspiel zum Mitdenken, ein Podcast zu Hintergründen von Storytelling. Wir schreiben Figuren, lassen sie aufeinandertreffen und nehmen euch mit in fremde Welten. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Kai Zeitner und neben mir sitzt
Judith Götzsch.
Und unser Podcast hat in diesem Augenblick jetzt noch keinen Namen. Den überlegen wir uns vielleicht währenddessen, vielleicht auch erst danach. Ist ja nicht so wichtig, aber wir können ja gleich mal auch erzählen, worum es in unserem Podcast geht und ein bisschen was über uns erzählen. Vielleicht fangen wir damit doch an. Möchtest du anfangen?
Ja, kann ich machen. Ich bin Judith. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Berlin seit 2015 und ich studiere aktuell noch an der Freien Universität und arbeite nebenbei im Kommunikationsbereich und schreibe Geschichten, seit ich, würde ich sagen, ungefähr 5 Jahre alt bin.
Oh krass, okay. Ja gut, ich bin Kai Zeitner, ich bin 24 Jahre alt und ich weiß nicht genau, wie lange ich mittlerweile in Berlin wohne. Ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her, so 6, 7 Jahre oder so. Ich habe Schauspiel studiert an 2 verschiedenen Schulen, habe dazwischen eine Pause gemacht und quasi an einer anderen Schule weitergemacht. Ich schreibe Geschichten kann ich jetzt gar nicht genau sagen, weil ich habe angefangen, Lieder zu schreiben, halt als Kind, also in der dritte, vierte Klasse habe ich angefangen, Lieder zu schreiben. Habe dann irgendwann mal, weil es mich auch mehr interessiert hatte, irgendwie mal ein Drehbuch geschrieben und so. Und habe auch gemerkt, dass ich Geschichten auch ganz gut schreiben kann. Also ich habe alles Mögliche eigentlich schon geschrieben, auch Gedichte und so. Aber es macht mir auf jeden Fall auch, umso älter ich werde, immer mehr Spaß. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich auch mal ein ganzes Buch. Wer weiß.
Ja, Gedichte sind auch so meine Hauptdisziplin, in Anführungszeichen. Also das habe ich immer am meisten gemacht, aber auch mit großen Pausen natürlich. Man hat ja immer so Phasen, wo da schreibt man ganz viel und dann schreibt man wieder gar nicht.
Ja.
Ich habe ein Auslandssemester in den USA gemacht, wo ich absichtlich einen Kurs in Advanced Poetry Writing besucht habe, damit ich gezwungen bin zu schreiben sozusagen und dann auch noch auf Englisch. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich kann das nur empfehlen, sich so einen Rahmen zu geben, wo man dann eben, wie auch dieser Podcast, wo man sich dann eben dazu bewegt, so ein bisschen zu schreiben und
kreativ zu sein.
So einen Raum dafür hat, wo man das dann hindringt.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich halt auch immer gefragt, wenn ich was geschrieben habe, so okay, und was habe ich jetzt davon? Also was liest ja keiner? Oder also deswegen war es halt bei mir auch so, dass wenn ich zum Beispiel mal ein Gedicht geschrieben habe, das entweder zum Beispiel im Schauspielstudium auch mal als Aufgabe war, oder ein Kumpel von mir meinte mal, ja, das ist ein Gedichtwettbewerb und ich will da mitmachen. Und ich habe zwar jetzt ein Gedicht geschrieben für meine Freundin, so. Es war auch voll schön, so. Es war auch voll von Herzen und so. Aber es war halt nicht so gut. Und ich meinte so, okay, finde ich gut und mach gerne auch damit mit. Aber ich könnte ja auch noch ein Gedicht schreiben, so. Oder ich will das, ich bin auch jemand, wenn irgendwie jemand was Kreatives macht oder ich lasse mich gerne inspirieren. Und wenn ich irgendwie ein cooles Lied höre oder so, dann will ich auch ein cooles Lied schreiben, so.
Ja.
Nicht mal irgendwas, was nicht ein ähnliches, sondern einfach auch generell ein cooles, so.
Ja.
Irgendwas Neues, irgendwas Spannendes. So war das bei mir schon immer. Ich kann auch ohne so kreative Sachen gar nicht leben. Ich verarbeite da auch Emotionen und so drin.
Es ist ja auch momentan in der Zeit jetzt gerade, finde ich total wichtig, wo uns schon so viel Kunst und Kultur und so abhanden kommt.
Ja.
Dass man irgendwie trotzdem gerade so als kreative Person so einen Raum für sich schafft, wo man das ausleben kann. Weil, also ich merke auch, weil sonst verkümmert man ja auch seelisch, weißt du, was ich meine. Ja, und ich bin da auch aufmerksam geworden auf so einem Instagram-Account, der heißt Lockdown-Lyrik. Und davon war ich dann auch sehr beeindruckt. Da können einfach alle möglichen Leute Lyrik hinschicken und dann veröffentlicht er das da. Und jetzt machen sie ein Buch draus, ne?
Am Verlag,
den sie
gut.
selber gegründet haben und sowas, finde ich halt einfach wundervoll, dass irgendwie die Leute sich Also das ist jetzt natürlich irgendwie für Kunst, Kultur, Theater und so Film auch eine schwierige Zeit ist, aber dass dadurch auch ganz Neues entsteht.
Ja, das spornt auch an, wenn man so das auf Instagram sieht und sich denkt, also ich hatte eigentlich immer Lust, irgendwie was zu schreiben, aber ich hatte einfach keinen Grund, aber da könnte ich ja mal was hinschicken, so.
Ja.
Dann setzt man sich da vielleicht ran und dann geht es einem vielleicht auch besser danach.
Ja, so ging mir das auch. Ich habe mit 15 mal bei einem Schreibbewerb mitgemacht von unserer lokalen Zeitung. Also ich komme aus Hannover. Oute mich an der Stelle mal. Und da habe ich halt auch mitgemacht und da gibt es halt auch, gab es so vorgegebene Kategorien, also drei oder so. Und dann muss man sich halt schon damit auseinandersetzen, was schreibe ich jetzt da? Also ich habe eine Idee, wie bringe ich jetzt das jetzt mit diesem Thema zusammen? Und ich finde, manchmal sind auch so Einschränkungen so, kann auch sehr inspirierend sein.
Also du meinst, wenn man manchmal einfach zu viele Sachen im Kopf hat, ne? Das kenne ich auch. Also manchmal, wenn ich irgendwie so eine kreative Phase habe, aber keine Ahnung habe, worüber ich schreiben soll. Also ich mache das manchmal auch so als Challenge, dass ich zu irgendwem sage so, ja, gib mir mal ein Thema und ich mache darüber einen Song. Und zwar in 2 Stunden. So. Einfach weil ich das cool finde und weil mir das super Spaß macht.
Ja, oder wir beide haben uns ja auch durch die Filmarche kennengelernt und da gibt es auch manchmal so ein Projekt, dass die irgendwie innerhalb von 24 Stunden einen Kurzfilm drehen oder so, was ich mir unfassbar stressig vorstelle.
Ja, also
Aber
die Sache ist, eigentlich hasse ich so unter Zeitdruck zu arbeiten. Also Lieder schreiben kann ich halt echt gut und ich weiß halt auch, wie lange ich für einen Song brauche. So, das ist so dann kein Problem mehr. Aber ich weiß so, okay, wenn ich 24 Stunden hätte, dann habe ich so einerseits richtig Bock drauf, aber andererseits will ich mich dann nicht in diesen Zeitdruck reindrängen lassen, weil ich denke, dass der mir schadet irgendwie. Andererseits habe ich auch mal irgendwie innerhalb von auch 2 Stunden einen Kurzfilm gedreht. Da gab es so einen Workshop in meiner Schauspielschule und da kamen so Leute angereist von überall. Und da war da so ein Mädchen, mit der ich mich ganz gut verstanden. Und da meinte ich so, ja, ich penne heute in der Schauspielschule, komm doch vorbei und wir machen irgendwie was Cooles. Wir haben hier eine Bühne und wir haben alles Mögliche da und ich habe auch mein Kamerazeug und so alles hier. Und dann haben wir halt uns eine kurze Story ausgedacht und so einen abstrakten Kurzfilm gemacht, irgendwie, wo wir halt alles Mögliche eingebaut haben, so eine Nebelmaschine noch und keine Ahnung. Und das ist eigentlich ganz cool gewesen, habe ich auch auf YouTube mittlerweile, aber manchmal braucht man einfach nur Inspiration und wenn man Lust hat, sollte man einfach mal sich ransetzen, weil schadet ja nichts.
Ja, apropos, magst du mal erzählen, was die Idee für diesen Podcast oder dieses Hörspiel oder wie auch immer wir das jetzt klassifizieren wollen, wie du darauf gekommen bist und was so die Idee war?
Oh Gott, also die Idee habe ich irgendwie schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau angefangen hat. Aber irgendwie fand ich das halt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Schauspielübungen, die sind so Einwortgeschichten oder man denkt sich halt immer einen Satz und dann die nächste Person sagt den nächsten Satz und so. Oder auch dieses, mir fehlt auch teilweise dieses zusammen irgendwas lesen in verschiedenen Rollen, was man halt bei Theaterproben und so hat. Und einen Podcast machen fand ich irgendwie auch, hätte ich auch so total Lust drauf. Und dann dachte ich so, aber ich brauche noch irgendwas Cooles, was man da. Und irgendwie hat sich das alles, das ist bei mir auch oft so. Ich habe irgendwie ganz viele Ideen und probiere die dann alle unter einen Hut zu bringen und meistens klappt das dann auch irgendwie. Und das Konzept des Podcasts ist auch relativ lose. Also, genau, ich habe dir ja quasi auch nur gesagt, so ja, denk dir mal 3 Figuren irgendwie so ein bisschen aus, 3 Charaktere und ich mache das auch und dann quatschen wir einfach darüber oder ja, ungefähr so war das.
Also wir haben uns beide 3 Figuren ausgedacht und versuchen dann irgendwie die in einer Welt, in irgendeiner Art von Geschichte miteinander interagieren zu lassen.
Ob das klappt, keine Ahnung.
Ja, werden wir dann sehen.
Genau, und wir können ja auch mal gucken, also. Das hatte ich nämlich auch gedacht, dass man zum Beispiel später auch mal irgendwie wen als Gast zum Podcast einladen könnte, der so eine Nebenfigur mitbringt quasi. Oder der, genau, der muss halt die Story dann vorher schon kennen. Also ich weiß auch noch nicht genau, wie man das macht, aber das finde ich halt auch super spannend irgendwie, wenn man dann so einen dritten Part, der halt auch noch mal ganz anders schreibt. Also das finde ich halt auch cool. Man hat halt so verschiedene Schreibstile und die Geschichten. Die werden halt in super verschiedene. Man muss halt akzeptieren, was die andere Person einem gibt. So, wenn du halt einen Dialog schreibst und mir da nicht gefällt, dann können wir das gerne auch ausdiskutieren. So, aber wir müssen einfach gucken, was wir daraus machen. Und das finde ich halt super spannend.
Das ist so ein bisschen auch wie so eine schauspielerische Improvisationsübung, wenn man so will. Nur eben auch mit Schreiben und Schreibstil.
Ja, meine erste Impro-Lehrerin in Schauspiel, also die Impro unterrichtet hat, die meinte auch so, die wichtigste Regel ist beim Improvisieren immer akzeptieren, was andere vorgeben, und da probieren, was draus zu machen. So blockieren verbaut einem nur alles irgendwie. Ja.
Ja, also ich komme ja, also ich singe ja auch und ich habe klassischen Gesangsunterricht. Also ich bin kein Profi, aber es ist eine große Leidenschaft von mir. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das zu meinem Beruf zu machen. Und also man denkt ja immer, klassische Musik folgt so eindeutigen Regeln, aber es gibt ja auch, also ich singe sehr gerne Arien von Händel. Und die folgen oftmals so einem sehr ähnlichen Schema. Es gibt Teil A, Teil B und dann wird Teil A wiederholt. Und darin kann man dann Variationen einbauen und kreativ sein. Und daraus entsteht dann auch so ein bisschen dein eigenes Stück. Natürlich ist das ein Stück, was irgendwie mehrere hundert Jahre alt ist und was schon viele Leute gesungen haben. Aber du kannst es durch die Variationen zu deinem eigenen machen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich manchmal Musik höre oder so, dann probiere ich dann manchmal auch so eine zweite Stimme drüber zu singen, die halt irgendwie, oder ich, wenn ich irgendwie einen Ohrwurm habe, das einfach mal komplett anders zu singen oder so, was anderes draus zu machen. Und ich finde das auch immer so krass, wenn Künstler, die machen einen Refrain und die machen ihn halt so, die haben halt diese feste Melodie darin, aus der man aber auch super ausbrechen kann, aber die machen es halt nicht. Aber das ist halt, hat halt auch ihren Sinn und Zweck, weil umso fester die ist, umso leichter einprägsamer ist sie, dann hat man immer so den Wunsch, da irgendwie noch mehr draus zu machen. Deswegen bin ich auch manchmal so, weil ich schreibe auch Lieder und singe die auch und mache das dann auch manchmal so, dass ich den letzten Refrain auch nochmal ganz anders singe oder Zweitstimmen, manchmal übertreibe ich es ja auch ein bisschen. Wenn ich da zu viele Stimmen rüber mache, dann geht die Melodie ein bisschen verloren. Ah ja, genau, ich wollte noch sagen, dass ich manchmal nämlich auch einfach den Text im letzten Refrain nochmal ändere, damit man auch quasi nochmal so einen Twist hat oder so ein abgeschlossenes. Ja, egal, kann ich jetzt kein Beispiel nennen. Okay. Wir könnten jetzt mal irgendwie mit den Rollen oder so, mit den Charakteren so ein bisschen anfangen. Wie wollen wir das machen? Also magst du einen Charakter irgendwie mal vorstellen? So ein
Ja,
bisschen.
kann ich machen. Also, ich habe einfach so ein bisschen, wie man das halt so manchmal macht, man hat spät nachts eine Idee und dann schreibt man es auf und dann weiß es manchmal nicht so richtig, ist das jetzt eine gute Idee oder nicht. Naja, ich kann es ja einfach mal vorstellen. Ich habe mir eine Figur ausgedacht. Und zwar Felix mit großem X am Ende.
Okay.
Ist so ein bisschen Sci-Fi. Ist aber durchaus möglich, dass es das mal gibt, glaube ich. Und zwar, ich stelle mir vor, dass es eine weit entwickelte künstliche Intelligenz ist. Und die wurde ursprünglich halt noch im Kapitalismus dafür geschaffen, um Leuten jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, um ihnen dann die Produkte zu verkaufen, die sie gerne haben wollen.
Ah, okay. Ja.
Ja?
Gesellschaftskritik, ja.
Ja.
Aber finde ich gut, ja.
Aber in einer postapokalyptischen Welt,
Oh, okay.
ja, wo der Kapitalismus untergegangen ist,
Das ist witzig, ja.
Hat diese künstliche Intelligenz erkannt, okay, die Leute können nichts mehr kaufen.
Ja.
Jetzt ist es nur noch meine Aufgabe, sie zu trösten und für sie da zu sein und so eine Art Jedermanns Therapeut zu sein.
Oh, das ist, das, ja, das ist voll schön, ja.
Also ich dachte auf Felix wegen Glück.
Ach so,
Ja,
ja.
genau.
Nee, das ist voll gut auch. Das ist ja auch generell immer ganz cool, so künstliche Intelligenz. Gibt es ja immer so zwei Möglichkeiten. Also eigentlich in jedem Fall, also entwickelt sich aus künstlicher Intelligenz in jeder Story immer irgendwie mehr. Also dass die dann doch irgendwie irgendwas empfindet. Und entweder ist das Hass oder es sind irgendwie menschliche Gefühle. So, oder, also nee, ja, es ist entweder will diese künstliche Intelligenz irgendwie alle umbringen.
Also Chaos
Chaos, genau,
erzeugen.
Chaos erzeugen oder sieht den Mensch irgendwie als Feind oder hat halt einfach menschliche Gefühle, will Sachen verstehen und wenn sie dann missverstanden wird oder so oder nicht behandelt wird, wie sie halt behandelt werden sollte in dem Fall, wird sie manchmal auch böse, aber manchmal halt auch nicht. Und hier ist es ja ganz schön, wenn die dann auch selber auf Menschen dann zugeht und denen quasi hilft mit ihren Gefühlen.
Das ist ja auch durchaus ein Thema, was schon in Filmen besprochen wurde,
Ja.
oder was, also ich habe mich jetzt durchaus so ein bisschen inspirieren lassen von hier Marco Wirkling, ne, Quality Land, da gibt es auch so intelligente Maschinen, die emotional, ja, emotionale Intelligenz auch besitzen. Oder dieser Film, wie heißt der nochmal, wo es um diese extrem weit entwickelte Roboterfrau geht, die dann anfängt, dagegen zu rebellieren und...
Da gibt's, glaube ich, mehrere Filme.
Ja, ich müsste nachgucken. Schreiben wir in die Shownotes.
Ja, yeah, genau. Das können wir noch. Wir können ja auch immer so ein bisschen Empfehlungen aussprechen, wenn wir irgendwas... Also weiß nicht, ob man das macht so, aber wenn wir irgendwie was, ein cooles Buch haben, was man vielleicht jemandem ans Herz legen kann oder so.
Mhm.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall super spannend. Vor allem auch, würde mich halt auch mal interessieren, wie sehr dieses, dass eigentlich halt dann ja auch mehr Roboter ist und so, sich noch auf die Figur auswirkt. Also wie menschlich sie dann doch ist, auch von der Sprache her, vom Aussehen, ob man jetzt irgendwie direkt auf Anhieb weiß, dass das ist ein Roboter und so.
Mhm.
Oder halt nicht.
Also ich habe ihn mir eher vorgestellt, nicht wie so ein Roboter, der irgendwie physisch da ist, sondern so eine Präsenz.
Ja, ach also, so, ah, okay.
So wie Siri.
Ach so, irgendwie. Was, ja, ja.
es gibt auch diesen Film Her.
Ja, den habe ich gesehen.
So ein bisschen in dem cool. Sinne, nur dass er halt irgendwie immer da ist. Man könnte sogar fast sagen, vielleicht so ein bisschen göttliches Element hat. Also weil er passt sich halt, er ist immer da. Es ist so eine immer anwesende Präsenz. Also das ist, glaube ich, so eine Technologie, die wir halt noch nicht besitzen.
Ach so, die kann halt quasi immer überall sein, oder
genau,
was?
Genau, und passt sich halt an die Bedürfnisse des Menschen an, wo er gerade präsent ist.
Mhm. Also quasi, ja, sowas, ja, genau, sowas wie Gott, nur dass es halt eher so rum ist, dass man vielleicht auch nicht dran glaubt, nicht dran drum betet, aber trotzdem einem geholfen wird.
Genau. Also, naja, kommt drauf an, wie man beten jetzt definieren würde.
Ja, ja, aber gut, um Hilfe bitten ist.
Also vorher war er halt dazu da, also er war so programmiert mit, ja, auch mit technischen Geräten und so zu interagieren, dass er dann Sachen bestellen kann und so. Und ja, diese Art von Technologie gibt es ja auch bei Margot Wirkling. Aber ich weiß gar nicht, ob du Margot Wirkling kennst.
Mir sagt auch, dass der Name des Buches was.
Er hat auch die Känguru-Chroniken und so geschrieben.
Ja, ja, genau, genau, stimmt daher.
Also dieses gesellschaftskritische Element, aber was ich eben an der Figur noch interessant finde, dass sie halt so, dass sie weitergedacht ist. Also dass sie quasi nicht nur für diese eine Person da ist, sondern theoretisch für alle, aber dennoch auf die eine Person eingehen kann. Und dadurch, dass sie dann nicht mehr mit Technik oder so interagieren kann, weil es keine mehr gibt, weil wir irgendwie in einer postapokalyptischen Welt uns befinden, hat er sich, also hat diese künstliche Intelligenz sich so assimiliert in die Situation, dass sie in der Lage ist, halt mit Menschen direkt zu kommunizieren und deren, also benutzt jetzt seine Fähigkeit, die Menschen zu lesen, dafür, für sie da zu sein.
Ja, ja.
Genau. Also das ist so eine sehr utopische Vorstellung.
Ja, das stimmt.
Ja. Also die Maschinen wenden sich quasi dann nicht gegen uns,
sondern helfen uns. Ja, ja, helfen uns. Weil du meintest ja auch eine postapokalyptische Welt. Wie ist die zugrunde gegangen? Weißt du das schon?
Nee.
Okay.
Also
das kann man dann noch. Vielleicht weiß man das auch erstmal eine ganze Zeit lang nicht.
Vielleicht weiß man das nicht. Vielleicht ist es Klimawandel passiert oder Wasserkriege oder Ressourcenknappheit.
Vielleicht ist es auch schon eine Weile so und auch vielleicht wissen halt auch die zuletzt Geborenen irgendwie und die Eltern halt das auch schon nicht mehr, weil das vielleicht auch nicht weitergegeben wird von den...
Vielleicht wissen sie auch gar nicht mehr, dass Felix eine künstliche Intelligenz ist oder was das überhaupt ist.
Genau. Es gibt so ein Spiel, Horizon Zero Dawn, ne? Kennst du das?
Nein.
Nee, da geht's halt quasi darum, dass wie so ein Urvolk halt in so bergigen Gebiet lebt und so. Und viele, also es gibt halt Tiere und dann gibt's halt Tiere, Wesen, die sind halt eigentlich Maschinen. Und diese Menschen dort, die wissen halt, glaube ich, auch gar nicht, dass das Maschinen sind, sondern die denken, das wären halt einfach Tiere und wissen auch nicht, wo die herkommen und so. Und in der Story dieses Spiels probiert man so ein bisschen rauszufinden, was passiert ist, weil das Spiel quasi, also nach der Zukunft, wo auch irgendwas passiert sein muss, dass alles zugrunde gegangen ist und die Menschen halt wieder jagen und so Sammler und Jäger sind, aber trotzdem noch irgendwo auch unter der Erde so überall fortentwickelte Technologien sind.
Also vielleicht wäre es auch eine Geschichte, wo es einem erstmal so präsentiert wird, als wäre es irgendwas Magisches oder
Ja.
Übernatürliches. Und man könnte auch sagen, dass es vielleicht manche Menschen, also wie es auch vielleicht bei Religion oder Glaube so ist,
Ja.
dass manche Menschen ihn hören, ihn empfinden, manche nicht, weil sie irgendwie,
Ja.
keine Ahnung, sind Nachfahren von Leuten, die diese Rezeptoren irgendwie noch in ihrem Gehirn hatten und die anderen nicht oder
Ja,
so.
genau.
Und
Und
dann.
aber man denkt vielleicht auch, dass es unterscheidet zwischen Gut und Böse, aber dabei ist es vielleicht auch gar nicht so.
Genau, und dann könnte man das so nach und nach vielleicht
Ja.
entzaubern.
Das ist natürlich auch immer cool, wenn man halt so ins kalte Wasser geworfen wird mit einer Welt, die man nicht versteht, aber Stück für Stück langsam kapiert, was da so vor sich geht.
Hast du Handmaid's Tale gelesen?
Nee, habe ich nicht. Aber ich
Die Serie
habe die
geguckt?
Serie auch nicht geguckt, aber ich könnte die Serie gucken, wenn das für die nächste Folge wichtig ist. Nein.
Nee, aber also ich habe das Buch gelesen und da
Okay.
ist das so. Also man wird erstmal in eine Welt geworfen, die man überhaupt nicht versteht. Und dann kriegt man halt nach und nach durch die Erlebnisse der Hauptfigur die Regeln dieser Welt erklärt. Das ist eben auch so ein bisschen
Ja.
postkapitalistisch. Also das ist auf jeden Fall eine dystopische Welt.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, eine Dystopie ist eine Vorstellung einer Zukunft, die ja schlecht ist. Also zum Beispiel 1984 von Dings, wie heißt es? Orwell, ne? Hat Orwell das geschrieben? Ich meine ja. Ist auch so eine Dystopie, also von Technologie. Und in The Handmaid's Tale geht es eben eher um die Dystopie von Geschlechtergerechtigkeit. Genau.
Genau, stimmt das. Also das ist immer spannend, wenn die Welt noch verdeckt ist, aber wenn die Charaktere relativ, also ich weiß nicht, magst du das, wenn Charaktere relativ schnell klar und sympathisch werden oder beziehungsweise sympathisch einem werden, dass einem die Person irgendwie auch ans Herz wächst, egal ob die gut oder böse ist, dass man sich denkt, okay, ich will aber nicht, dass die weggeht, ich will mehr über die wissen.
Ja, also ich glaube, in solchen Geschichten, wo man die Welt nicht versteht, braucht man das.
Dass man
Man
die.
braucht eine Figur, mit der man sich
Ja,
identifizieren
da denke ich
kann.
mich auch, dass man da nämlich schnell irgendwie was zu fassen braucht, weil der Rest schon unklar ist.
Ich
Und
mag
vielleicht.
aber auch Geschichten, wo die Welt sehr definiert ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, das spielt jetzt, keine Ahnung, ist eine romantische Komödie im 21. Jahrhundert oder
Ah ja,
so.
und andersrum, dass die Person dann.
Und dass die Person, das aber, also auf Englisch nennt man das unreliable narrator. Also, dass du
Das habe ich schon mal
einen
gehört, glaube
Erzähler
ich.
hast, dem du nicht vertrauen kannst.
Ach so.
Also, dass du quasi mit seiner Perspektive konfrontiert bist, aber nach und nach checkst, ach, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, was der hier erzählt
Ja.
und wie der die Situation darstellt. Was ich auch sehr interessant finde, weil letztendlich sind wir ja komplett auf die Erzählung von den Protagonisten, wenn zumindest wenn es aus der Ich-Perspektive ist oder auch selbst wenn es nicht so ist,
Ja.
komplett angewiesen.
Stimmt, das ist schon mega spannend und am Ende ist der vielleicht dann irgendwie der Böse, so.
Ja.
Der einfach seine Sicht der Dinge irgendwie und vielleicht noch alles so ein bisschen schöner ausschmückt. Oder halt nicht.
Also bei dem unreliable narrator könnte ich eigentlich auch nochmal anknüpfen für meine zweite Figur.
Klar, wenn
Ja.
du.
Also wenn
Nee,
du.
alles gut.
Und zwar hatte ich mir da eine Figur überlegt, einen mittelalten US-amerikanischen Autoren, Jonathan Spencer,
Ja.
der irgendwo an der Ostküste in den USA lebt, sagen wir mal. Ja, vielleicht so im Raum New York.
Mittelalt heißt so 40.
Ja, so zwischen 40 und 50
Ah, okay.
vielleicht. Also ich hatte jetzt 48
Ah
gesagt.
ja, okay.
Ist aber im Prinzip egal. Der hat so, der hat mal einen Bestseller geschrieben, so vor 15 Jahren, aber hat so seinen größten Erfolg auf jeden Fall hinter sich. Jetzt ist er im Corona-Lockdown.
Ja.
Kennen wir alle.
Ja.
Und hat ja so ein Faible dafür entwickelt, tagsüber zu schlafen und nachts wach zu sein. Und dadurch entgleitet ihm so langsam der Bezug zur Realität. Und also ich hatte die Idee, weil man könnte das so ein bisschen Corona-Leugner-mäßig aufziehen.
Ah, okay.
Aber auch so von wegen unreliable Narrator. Er erzählt, also er hat ein sehr großes Ego, erzählt eine große Geschichte über sein Leben und ist noch nicht in der Realität angekommen, dass dieser Moment, aber dass sein Moment irgendwie vorbei ist.
Ja, das ist, also das gibt's natürlich auch schon irgendwie 2-3 Mal irgendwo, dass immer diese etwas älteren Autoren, die halt probieren, da nochmal Fuß zu fassen. Aber es ist auch immer wieder spannend, ne? Also zum Beispiel, was ich dir vorhin erzählt hatte über Sinister. Also Sinister ist, ich spreche es mal aus wie Sinister, wie das
Kino. Sinister.
Ja, ja.
Du meinst Sinister.
Sinister mit S.
S-I-N-I-S-T-E-R.
Genau, ist ein Horrorfilm. Da ist es auch so, dass der Familienvater quasi auch schon mal ein Buch rausgebracht hat, was richtig erfolgreich war und der sich halt immer auf die Suche nach echten Begebenheiten begibt, um da halt irgendwie eine gute Geschichte draus zu ziehen, was der Familie natürlich gar nicht gefällt. Nee, und jetzt das mit der Corona-Zeit zu verbinden, ist natürlich auch spannend. Auch wenn natürlich nur ein paar Fragen auch offen sind. Also du meinst, er ist so ein bisschen Corona-Leugner, aber er, und worüber schreibt?
Er wird es
langsam?
Also ich würde sagen, er hat so eine Art Roman/Selbsthilfebuch geschrieben über sein eigenes Leben.
Mhm.
Und vielleicht ist er auch Familienvater, vielleicht ist er aber inzwischen geschieden.
Ja, ja, ja.
Und vielleicht fängt er an, seine eigene Lebensgeschichte zu rechtfertigen. Und hat das Gefühl, dass dieses Buch, was er geschrieben hat, nicht mehr die Person abbildet, die er ist.
Nicht mehr aktuell ist irgendwie.
Genau. Und dass er aber das Gefühl hat, er muss immer noch zu dieser Version von sich selbst, muss der noch gerecht werden.
Ja.
Diese Person, die er auch vielleicht ein bisschen erfunden hat. In viele dieser Bücher, die Leute über sich selbst schreiben, ist ja auch immer so ein bisschen Fiktion drin.
Ja.
Und dass er vielleicht geschrieben hat, Teile von seinem Leben, die wirklich so passiert sind.
Mhm.
Und Teile, wo er sich vielleicht gar nicht mehr so genau daran erinnert, wo er auch ein bisschen was erfunden hat.
Ja, ja, ja. Ja, stimmt.
Und dann kann er sich hinterher gar nicht mehr, also jetzt kann er sich langsam gar nicht mehr erinnern, was habe ich mir überhaupt ausgedacht?
Ja.
Und was ist wirklich passiert? Und dann könnte man so sagen, habe ich überhaupt eine Familie?
ja, ja, genau.
Also, dass man merkt, okay, nach und nach. Er versucht halt, diese Person zu werden,
okay,
die er da aufgeschrieben hat, weil er nicht mehr weiß, wer er ist.
Ja. Ja, stimmt. Wer kennt das nicht, wenn man manchmal so, ich weiß gar nicht, in welchen Situationen das so ist, aber dass man wirklich auch manchmal sich fragt, ob das und das und das alles wirklich passiert ist, ob das überhaupt stimmt oder so, wenn irgendwas, zum Beispiel irgendwas Krasses passiert oder so und man aber nicht mehr sich so gut dran, so bestes Beispiel, irgendwie, wenn man einen zu viel trinkt oder so und dann nicht mehr weiß, was man da wirklich gemacht hat und ob das die richtige Erinnerung ist oder ob man es geträumt hat.
Also ich finde, das ist ja auch durchaus irgendwie ein Trend. Es gibt auch so einen Autoren, der heißt Karl-Uwe Knausgard. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Norweger. Und der hat so eine 6-bändige Reihe geschrieben über sein Leben. Und jedes Buch ist irgendwie so mindestens 500 Seiten lang. Also über seine Kindheit, über seine Jugend, über seine Studienzeit und so weiter. Und ich habe 2 davon gelesen bisher. Ja. Und es ist halt wirklich sehr auf ihn bezogen und so. In dem einen geht es halt auch irgendwie um den Tod seines Vaters. Das ist literarisch auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich habe mich immer gefragt, da waren so einzelne Situationen beschrieben, die irgendwie vor 30 Jahren passiert sind.
Ja.
Da kann er sich doch niemals im Leben so genau dran erinnern. Wie viel ist also davon Fiktion? Und er hat sich ja auch selber irgendwie erfunden darin, was er geschrieben hat.
Wer weiß, vielleicht hat er Tagebuch geführt und
So genau erinnert sich niemand daran.
Ja.
Behaupte ich einfach mal. Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, also ich hatte ja zum Ende meiner Schauspielausbildung dass ich eine Diplomarbeit schreiben sollte, ja. Und denen ist das Thema immer relativ egal. Hauptsache, es hat was mit Schauspiel zu tun. Das heißt, man kann sich eigentlich selber aussuchen. Und ich dachte dann auch so, okay, ich habe in meinem Leben, also ich hatte irgendwie emotionale Blockaden und so Sachen, die mich halt im Studium auch so ein bisschen aufgehalten haben. Und dann wollte ich aufschreiben, wie ich damit fertig geworden bin. Aber muss ja auch quasi aufschreiben, wie die überhaupt kamen. Und dann dachte ich so, okay, ich schreibe auch sowas wie eine Autobiografie, Also ich schreibe quasi auch mein Leben mit Schwerpunkt auf Emotionen und Schauspiel oder Kunst generell. Hab das quasi, also ich habe da auch, ich habe irgendwie 34 Seiten geschrieben, quasi bis zum zweiten Semester an der Schauspielschule. Also alles, was vorher quasi passiert ist, was ich irgendwie als wichtig in meinem Leben erachtet habe. Das ist auch, also stimmt, man kann auch zeitlich teilweise nicht mehr einordnen, wann was passiert ist. Manche Sachen fallen einem auch erst später auf, so. Zum Beispiel, dass ich eine Person, die mir das Herz gebrochen hat, genau an dem Tag kennengelernt habe, als mir, als ich jemand das Herz gebrochen habe, so. So, wo man sich so denkt, oh krass, ist das Schicksal so irgendwie? Und dann weiß man aber auch nicht so, okay, ich schreibe das jetzt so, aber wer liest, also so, wenn ich mal berühmt werde, schön und gut, so, ne? Dann gibt es vielleicht Leute, die sich das so durchlesen, aber es ist schon sehr persönlich so, also es steht halt mein Leben sozusagen drin. Und auch wenn da vielleicht ein paar Sachen drinstehen, die, die interessant sind, auch für Schauspieler oder für Leute, die emotionale Probleme haben irgendwie. Weil ich hatte auch vor ein paar Jahren noch ein Problem so mit Hypochondrie und so, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich so, jetzt ist mir eigentlich alles egal, so ich gehe nicht, ich will auch gar nicht mehr zum Arzt, so wenn irgendwas wehtut, so ich akzeptiere das jetzt einfach so. Also ich bin das tatsächlich dann irgendwann losgeworden. Aber es ist halt, wo ich so dachte, ich schreibe das auch, um Leuten vielleicht zu helfen, aber wo man dann auch von seiner Freundin so hört, so ja, also mich interessiert das eigentlich schon, weil das bist ja du bist ja mein Freund. Aber ich weiß nicht genau, ob ich mir das durchlesen würde, wenn ich dich so nicht kennen würde oder so. Weiß nicht, habe ich dann auch jetzt erstmal dann nicht mehr weitergeschrieben, weil ich jetzt auch zum Punkt komme, wo ich dann mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen bin, was halt auch, wo ich auch viel verdrängt habe irgendwie gefühlt, wo ich auch echt wenig mich dran erinnere, so als wäre so ein Jahr einfach irgendwie relativ weg, wo ich mich vielleicht irgendwann wieder ransetze. Ist auf jeden Fall auch spannend, sowas mal zu machen. Sein Leben so aufzuschreiben, weil manchmal bereut man halt auch, dass man kein Tagebuch geführt hat. Umso älter man wird, umso mehr vergisst man halt, was früher passiert ist. Und deswegen dachte ich so, ich nutze das jetzt mal und schreibe meine Kindheit so auf.
Also ich finde es total interessant, also ich finde es auch, also ich lese auch die Knausgard-Bücher gerne. Es ist halt so ein komplettes Offenlegen einer Person. Es ist halt die Frage, ob man das will.
Ja.
Will ich das, wenn man so ein krasser Autor ist wie Knausgard, dann liest sich das natürlich auch sehr gut.
Ja.
Die Frage ist, also möchte ich das? Und deswegen finde ich es auch vollkommen legitim, wenn man einige Stellen vielleicht fiktionalisiert oder Personen erfindet, die es vielleicht gar nicht gab. Und aber klar, also autobiografisches Schreiben kann total therapeutisch sein, auch selbsttherapeutisch.
Ja, also besonders schwierig ist es halt, was das Thema Eltern angeht auch. Wenn man, weil, also für mich, weil ich so dachte, okay, die Sachen so, die können meine Freunde alle wissen so, aber schreibe ich die jetzt rein, falls meine Eltern das mal lesen oder so. Aber wo ich mir ja auch so dachte, nee, ist mir egal, so, also ich schreibe auch über meine Eltern. Obwohl ich habe, glaube ich, über meine Mutter gar nicht so viel geschrieben, ich habe über meinen Vater ein bisschen was geschrieben. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Ja, vielleicht auch, weil da auch irgendwo ein bisschen der Grund für die Hypochondrie oder sowas liegt. Aber ich möchte jetzt, wer weiß, ob meine Eltern sich das irgendwie hier mal anhören oder so.
Müssen wir auch nicht drin behalten.
Nee, das ist okay. Also so, ich habe jetzt extra nichts gesagt, was mich so stören würde. So. Nee, aber wenn ich es irgendwann mal, ist ja oft so, vielleicht habe ich auch in einem Jahr oder in, nee, oder habe ich auch in 10 Jahren so überhaupt gar kein Problem mehr damit, über sowas auch mit meinen Eltern einfach zu reden oder so. Umso älter man wird oder wenn man auszieht, hat man auch, kommt man auch besser mit den Eltern klar manchmal. Oder vielleicht gibt es auch Leute, wo es andersrum ist.
Ja, die Beziehung verändert sich einfach, glaube
Ja,
ich, in
genau.
jedem Fall.
Wollen wir noch deinen dritten machen und dann einfach noch einen Text lesen und dann.
Ja, ich kann meine dritte Figur auf jeden Fall noch vorstellen und dann kann ich ja auch deine Texte oder du liest deine Texte vor oder.
Müssen wir gleich mal gucken.
Ja.
Vielleicht lese ich einen Text oder so. Mal gucken.
Okay, also ich habe mir noch eine Figur ausgedacht, die heißt Louise d'Aubigny. Es ist ein französischer Name. Basiert auf einer historischen Figur, von der ich vor ein paar Tagen in einem YouTube-Video erfahren habe. Ja, sehr lange, sorry. Also ursprünglich ist, also Louise d'Aubigny gibt es nicht, also, die hieß anders. Ich habe mir für Louise d'Aubigny ausgedacht, dass es eine französisch-deutsche Schauspielerin ist in den 1950er Jahren. Also ein bisschen blöde Zeit, um als Frau irgendwie beruflich aktiv zu
Ja.
sein. Die erfährt, dass sie eben mit dieser historischen Figur, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, ehrlich gesagt,
Ja, macht ja nichts.
dass sie mit der entfernt verwandt ist
Ach so,
und
ja
sich
gut.
dann diesen Namen aneignet als Künstlernamen. aber gar nicht weiß, wer das wirklich war. Und dann halt dadurch, dass sie dann anfängt, damit aufzutreten, kommt es dann langsam zutage und entwickelt sich zu so einem Skandal.
Ah, okay.
Genau, weil das war eine, also in den im späten, lass mich lügen.
Ach so, weil die auch skandalbehaftet ist.
Ja, quasi. 18. Jahrhundert, also eine damals wirklich sehr mutige Frau, wahrscheinlich bisexuell, auch Schauspielerin, Opernsängerin, Schwertkämpferin und die wirklich also ein sehr skandalöses Leben geführt hat und irgendwie nur 33 geworden ist. Aber ja, ich müsste nochmal nachgucken, wie die heißt. Also die hieß Daubigny mit Nachnamen, aber der Vorname fällt mir gerade nicht mehr ein. Hm. Genau, und die hatte eben auch ein sehr, sehr skandalöses Leben. Und das war so die Idee, grob.
Ja, ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Also müsste ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also weil ich bin... So zwei Sachen, wo ich erstaunlich schlecht drin bin, ist Geschichte und Erdkunde. So wenn man so nach Grundschulfächern geht, müsste ich mich wahrscheinlich mit der Zeit beschäftigen ein bisschen. Aber es ist ja auch nicht so wild, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Ist ja auch, ich finde das auch immer ganz gut. Ich habe für meine Figuren mich auch ein bisschen mit ein paar Sachen beschäftigt, tatsächlich. Mhm. Aber also nicht weit ausschweifend, aber so ein bisschen. Das klingt auf jeden Fall, ja, klingt auch eigentlich auch richtig gut in Geschichte. Und gibt immer auch zu denken, so, also so, dass man nicht in Fußstapfen treten sollte, die, es gibt ja viele Leute, die vergleichen sich gerne mal mit Leuten, wo sie so gehört haben, ah ja, der ist voll cool und so, und dann wissen die nicht, okay, der ist so, macht das und das oder so.
Ich stelle mir so ein bisschen vor, sie ist halt irgendwie beginnende Filmschauspielerin oder so, und ihr wird halt irgendwie nahegelegt, pass auf, dein Name ist zu langweilig.
Ach so, ja, wow, so cool.
Oder, keine Ahnung, im 50er Jahr könnte man ja auch sagen, keine Ahnung, dein Name ist vielleicht Nazi-behaftet oder...
Ja, sowas.
Könnte vielleicht auch in... Naja, okay, wenn sie französisch-deutsch sein soll, macht es vielleicht schon Sinn, wenn es Westdeutschland ist.
Ja, vielleicht einfach so, dass man, ja, französisch klingt irgendwie...
Genau. Cooler. Und dass sie, aber ich will das halt auch so ein bisschen so, dass es zwar dann ein Skandal ist, aber sie trotzdem dann letztendlich irgendwie, weil sie sich damit beschäftigen muss und so, dass sie vielleicht am Anfang so schüchtern ist und dass sie dadurch dann eine persönliche Entwicklung durchmacht und sich klar wird, was sie wirklich will und ja.
Hm. Ist auch die Frage, wie sie überhaupt zu diesem anderen Namen dann kommt. Also, ach so, vielleicht beschäftigt sie sich halt mit ihren Vorfahren einfach oder mit ihren Verwandten.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass sie irgendein Familienmitglied hat, was total fanatisch so in Familienbiografie sich
ja, beschäftigt. Ja, sowas ist so eine Schwester oder Cousine oder sowas.
Ja, genau.
Und die sagt dann so, du, hey, irgendwie ich... hab da was Cooles rausgefunden. Wir sind mit jemandem verbannt.
Also man müsste es auch, also ich fand es halt 1950er interessant, weil das dann natürlich einen Skandal hervorrufen würde heute, heutzutage. Und daraus dann eine persönliche Entwicklung entstehen könnte. Heute könnte man die Figur bestimmt auch irgendwie ansiedeln und das wäre interessant, eine queere Story vielleicht draus machen.
Ja.
Aber ich finde es auch immer spannend, queere historische Stories zu entwickeln, weil natürlich gab es schon immer...
Weil man damals halt überhaupt nicht darüber gesprochen hat, ist es natürlich genau auch spannender vielleicht auch. Gehe gleich mal auf meine Texte auch. Das sind so meine drei.
Ja, nur mal so als Vergleich. Also ich habe so einen Satz geschrieben pro Figur, wie ja, ich mir die Person vorstelle.
Ja, genau. Das ist aber, wie gesagt, ich habe mir einfach gedacht, ich setze mich mal ran und schreibe einfach mal drei irgendwie Texte, wo die Figur sich so ein bisschen was erzählt. Irgendwie so über sich und über ihr Leben oder so. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Ich habe das so, wann habe ich das geschrieben? Gestern mal schnell. Nee, was heißt mal schnell? Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, drei Charaktere. Da habe ich Alisa. Ich weiß nicht, den Namen finde ich jetzt auch nicht so gut, aber war mir eigentlich auch egal so ein bisschen. Die halt in der Zukunft auch lebt. Nee, also... Sci-Fi-mäßig was, habe ich Kira, die lebt auch jetzt in der heutigen Zeit. Und dann habe ich Matteo, der lebt in einer ganz anderen Welt.
Okay.
Genau, das Witzige bei Kira ist halt, dass man es halt auch ein bisschen anders lesen muss, so, weil die sagt halt auch nicht, sondern nicht. So, weißt du, so, die ist so, die spricht halt so ein bisschen. Ich musste erstmal so alle Sachen, die rot waren, irgendwie erstmal ignorieren, machen und so, weil die halt so auch statt einzige, einzigste sagt und so. Ich wollte das so ein bisschen so. So also der Anfang ist auch relativ normal. Ich bin dann irgendwie später noch ein bisschen mehr da reingegangen. Oh, warum ist hier so ein Ding?
Ach so, du hast quasi aus der Perspektive von ihr
schon. Ja, genau. Ich habe quasi aus der Perspektive so ein bisschen was geschrieben. Ja.
Ich habe noch nie Polizisten beleidigt. Was fällt denen ein, sowas zu behaupten? Die stecken mich einfach in einen Topf mit diesen jugendlichen Flachpfeifen, die mit dem Kugelschreiber ACAB auf die S-Bahn-Sitze kritzeln. Tss, ich versuche die Welt schöner zu machen. Ich mache aus den grauen Wänden der Großstadt ein lebhaftes Kunstwerk, bei dessen Anblick sich Menschen erfreuen und sich denken, Mensch, das ist mal was Schönes, was man mit in diesem Graffiti machen kann. Und ganz selten mal fallen jemandem die zwei immer gut versteckten Buchstaben auf, die zeigen, dass das Bild auch wirklich von, dass ich das gemacht hab halt. KN, Kira Neckermann. Ja, so heiß ich und ich brauche auch keinen Künstlername oder so. Meine Kunst spricht für sich. Jetzt letztens wurde ich also von den Bullen, von der Polizei erwischt. Ich hab dann natürlich gesagt, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und als dann noch meine beste Freundin, die Celine, vorbeikam und ein Riesentheater gemacht hat, da haben sie es tatsächlich dann geglaubt. Das tat mir schon ein bisschen leid, weil Celine hat mich beschützt, obwohl ich ja schuldig bin eigentlich. Aber das mit dem Sprayen, das erzähle ich der Celine auch nicht. Das würde sie nur mitbelasten. Ich wohne mit meiner Katze Bernhard in einem Wohnblock neben dem Bahnhof und ich arbeite als Friseuse bei Harry Potter. Also das ist ein Friseurladen, da wird Harry halt mit so zwei A geschrieben, und damit dann Haar drin vorkommt. Ich fand das nie so lustig. Ja, und also Haare schneiden ist ja auch irgendwo Kunst. Aber ich wünsche mir halt irgendwann mal eine Ausstellung mit einem Graffiti zu machen. Also dass Leute kommen und sagen, boah, das hat die Kira Neckermann gemacht. Das ist ja der Hammer. Das denkt man gar nicht, dass sie so ein Genie ist. Naja, weiß nicht, ob das mal so wird. Also ich weiß halt auch gar nicht, wo ich da hin muss, wenn man das machen will. Und das kostet bestimmt auch voll viel Geld und so. Ich würde auch gerne mal wem davon erzählen, einfach so. Also der einzigste, den ich da kenne, der das von mir weiß, ist Pinko. Das ist sein Künstlername. Der ist halt auch Sprayer, so wie ich. Aber den habe ich erst zweimal getroffen. Der ist, glaube ich, auch jünger. So 18 so oder so, obwohl der schon ganz schön Fusselbart hat. Dem will ich gerne mal die Haare schneiden. Naja, vielleicht spreche ich das beim nächsten Mal an. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich nicht nochmal erwischt werde. Wisst ihr was? Ach, ist mir eigentlich egal. Ich kann da nicht ohne. Und ich mache auch da weiter mit, egal wer was sagt. So, und jetzt muss ich zur Arbeit. Die Haare schneiden sich nicht von alleine.
Okay. Ja, genau. Das ist die Kira Neckermann.
Fandst du witzig?
Nee, ja. Ich hab den Text ja geschrieben, deswegen darf ich den nicht witzig finden.
Nee, ich meine Interpretation.
Ach so, nee, fand ich gut. Manchmal hätte noch ein bisschen mehr Pep natürlich auch reingekonnt, aber es ist ja
Interpretationssache. Ich habe so versucht, so eine Mischung aus mir doch alles egal und latent sauer reinzulegen.
Ja, genau, aber jetzt wirkt es auf jeden Fall auch so wie so eine, ja, dieses mir doch alles scheißegal irgendwie so, ja, weiß ich da auch nicht, also ich mach das halt und ich mach das halt gerne und das fand ich eigentlich auch ganz gut, also nochmal.
So, eigentlich habe ich auch voll große Träume, aber ich weiß nicht, wie ich die erreichen soll.
Ja, genau.
Kennt man ja.
Genau, ich weiß ja, das ist mir auch alles so anstrengend, also da mache ich lieber wieder weiter mit Sprayen und so.
Was ich nicht so richtig verstanden habe, in welcher Situation ist jetzt die beste Freundin dazugekommen?
Als sie dann halt bei der Polizei irgendwie saß und ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man da so von der Polizei irgendwie mitgenommen wird und dann so ein bisschen ausgefragt wird und dann kommt halt, darf man ja vielleicht so einen Anruf machen oder so. Also ich habe mir halt irgendwie gedacht, dass dann auf jeden Fall die beste Freundin davon so mitkriegt und zur Polizei kommt und sagt so, das, ihr könnt die nicht festhalten, so die hat bestimmt nichts gemacht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie sowas hier machen würde.
Ja.
Die ist Friseusin. Heißt es ja, glaube ich, nicht Friseurin.
Oh, Friseurin.
Doch, Friseurin. Friseuse, aber Friseurin.
Also, ich glaube, die Friseuse ist, glaube ich, eher so ein bisschen so eine diffamative
Bezeichnung.
Ich weiß nicht, was die offizielle Berufsbezeichnung ist. Bestimmt auch anders.
Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Wahrscheinlich gibt es da bisher auch nur das Sternchen. Und sonst heißt es einfach Friseur. Und dann Sternchen in.
Aber weißt du, ich kann mir schon vorstellen, dass die gibt. Also, dass es die geben könnte. So, ich kann gut sein, dass ich so, yeah, so Nakira gestern in der U-Bahn gegenüber saß. Weißt du, was ich
ja, meine? Genau. Ja, das, genau, ich wollte die halt so ein bisschen so, auch so ein bisschen irgendwie, ich wollte es auch nicht unbedingt in einer bestimmten Stadt irgendwie spielen lassen, so. Ich muss auch sagen, ich kenne mich teilweise auch mit den, man sagt ja über Berliner Bezirke zum Beispiel auch immer so verschiedene Sachen, so was da für Menschen leben und so. Und ich kenne mich da auch noch gar nicht so gut mit aus. So, ich weiß so ein bisschen Spandau und ich weiß so ein bisschen.
Wo kommst denn du her eigentlich?
Also ich bin halt auch nicht von weit weg nach Berlin gezogen, sondern aus Fürstenwalde.
Ah ja.
Ja, ja, es ist in der Nähe. Und mit dem Regio dann immer mal nach Berlin gefahren, um ins Kino zu gehen oder um...
Brandenburg.
Oh, ja, ja, genau. Aber es ist ja schon eigentlich keine... Also es ist ja kein Dorf, da, sondern es ist schon irgendwie eine normale Stadt auch, wo es eigentlich auch alles gibt. Aber ich bin so froh, dass ich nach Berlin gezogen bin eigentlich.
Also ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht Mondsee in so einer kleineren deutschen Stadt. Aber ja, schon, die man so kennt, weißt du, so, keine Ahnung.
Vielleicht auch so mit so Polizisten, die sie auch beim nächsten Mal wieder kennen würden.
Ja, also schon nicht so komplett klein. Also man würde sie schon kennen, aber vielleicht, müsste ich mal drüber nachdenken, keine Ahnung, Göttingen oder so. Ich habe jetzt meine niedersächsische Perspektive. Ah,
ja,
okay.
Ja, genau, ich kenne mich auch mit...
oder Hildesheim.
Zu verschiedenen Städten nicht so aus, aber ja, irgendwo, wo... Ja, wo es halt auch vielleicht auch generell so langweilig ist und wo man halt...
Wo die Leute auf die Idee kommen, einen Friseursalon Harry Potter zu nennen.
Ja, genau, wo das so irgendwie, wo die denken, das ist cool und modern irgendwie.
Ja, oder wo sie vor 20 Jahren mal dachten, das ist cool und modern.
Ja, stimmt. Und dann
seitdem ist es mir so ein bisschen kultig geworden.
Genau, seit Harry Potter rauskam. Ich weiß halt gar nicht genau, wie die Story darum. Also es wäre halt, das Witzige ist, dass ich finde, wenn die Figur auf so eine dieser anderen Figuren treffen würde, die halt so, wie auch immer, ne? Aber dass man mit der auch erstmal klarkommen müsste, ne?
Ja.
Also mit, dass Kira, der ja auch alles so ein bisschen teilweise auch egal ist und die ein bisschen überfordert und so, nee, hä, warum ist das jetzt so und so? Nee, Also ich kann dir da ein Bild malen, aber mehr kann ich auch nicht. Irgendwie,
keine Ahnung. Oder keine Ahnung, vielleicht trifft sie dann meinen in die Jahre gekommenen...
Ja, genau.
Und holt ihn so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen.
Das würde gut passen, ja. Das würde allerdings gut passen irgendwie.
Vielleicht sind die dann so ein bisschen so Partner in Crime.
das wäre so eine noch verrücktere Version von Ziemlich beste Freunde irgendwie. Wo einfach so ein Schriftsteller, der halt auch was irgendwie von sich hält und guckt, was er für einen Umgang hat vielleicht auch und Familie hat und so. Und aber es sind ja auch beide irgendwie so Einzelgänger da, die sich halt so ein bisschen zurückziehen. Also sie eigentlich vielleicht auch will auch nicht so richtig. Sie hat halt nicht so viele Freunde irgendwie. Sie kennt halt so ihre Kolleginnen so. Aber irgendwie mal denkt auch manchmal, ja, irgendwie sind die auch ein bisschen falsch, so irgendwie manchmal machen die auch was ohne mich, so. Und die einzige Person, die ich mag, ist meine ich fand das auch so lustig, nicht Kater, sondern Katze Bernhard zu sagen.
Ja,
das wäre auch halt, ist halt auch irgendwie so, ja, bist du meine Katze Bernhard, so.
Also wer nennt seine Katze Bernhard?
Ja, genau.
So, ist mir aber egal, ich nenne meine Katze, wie ich will.
Ja.
Und man müsste sich halt nur überlegen, in welchem Universum kommen die beiden zusammen.
Ja, genau.
Oder welche Situation führt die beiden irgendwie zusammen.
Genau.
Vielleicht lässt es sich die Haare bei ihr schneiden.
Ja, genau, dass man halt irgendwie sagt, okay, die leben halt doch auch nicht so weit auseinander. Vielleicht, es gibt da irgendwie so ein Ferienhaus von einem Bekannten oder so. Vielleicht auch anderes.
Vielleicht steht sie dann auch irgendwann kurz davor irgendwie doch, dass es rauskommt und verhaftet zu werden und dann erinnert sie sich an diesen Fremden, der bei Mar bei ihrem Friseursalon saß und diesen Vorschlag gemacht hat.
Genau, welchen Vorschlag gemacht hat?
Also vielleicht steht ja so ein bisschen vor, ich habe ja dieses Ferienhaus da. Und dann gibt es das aber vielleicht gar nicht. Vielleicht war das ein Teil von dem,
was er sich ausgedacht hat über sein
Leben.
Genau.
Und dann könnte man so einen Roadmovie draus
machen. Am Ende heißt ja auch gar nicht hier Spencer irgendwie, sondern der denkt halt, er wäre ein Amerikaner. Weißt du so, weil das
stimmt,
halt so
ich habe ihn, hab ihn ja zum Amerikaner.
Genau, das war jetzt nicht, genau. Ja. Nee, und der halt sich irgendwie so für einen großen amerikanischen Autor. Und eigentlich ist er halt irgendwie so ein kleiner Deutscher. Älterer Mann.
Aus, keine Ahnung, Brunsbüttel.
Genau, der war trotzdem irgendwie ein cooles, krasses Buch. Das aber vielleicht auch krass war, aber nicht so krass, wie er auch dachte. Irgendwie. Also was er trotzdem irgendwie noch geiler fand als alle anderen, weil das irgendwie selbst geschrieben hat oder so. Aber der dann auch.
Und der ist auch so ein bisschen irritiert davon, dass Leute ihn nicht erkennen.
Ja, ja, hier, ich weiß, nee, aber Autogramme mache ich auch echt seit Jahren nicht mehr.
Und also man könnte das so schreiben, ich denke gerade über einen Dialog nach, was er zum ersten Mal, also sie treffen sich zum ersten Mal bei ihrem Friseursalon.
Ja.
Und sie starrt ihn an und er denkt, sie erkennt mich gerade und oh nein, wie nervig und oh, jetzt schon wieder Autogramme geben.
Mhm.
Und in Wirklichkeit findet sie seine Frisur einfach nur schrecklich.
Yeah,
man könnte sagen, nach ein paar Wochen Corona-Lockdown machen die Friseure zum ersten Mal wieder auf.
Boah, ich merke auch, ich bin auch froh, dass man beim Podcast, dass man bei uns hier nicht sieht, wie wir aussehen. Weil ich habe eine schlechte Haut und meine Haare werden hinten irgendwann zu lang. Aber ist egal.
Ja, mein Freund ist auch, wird langsam witzig, sage ich mal, mit seiner Frisur.
Also ich habe auch hier so ein Bart und hier so ein Loch drin.
Ja.
Egal. Nee, was ich halt, genau, das wäre jetzt nämlich so ein Ding, ne, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, du schreibst die Begegnung zwischen beiden im Friseursalon und ich, weil ich fände mich noch interessanter, wie die beiden dann sich dann irgendwie mal treffen und dann so ein bisschen auf ihre gemeinsame Kunst reagieren.
Ja.
So, wo es dann darum geht, dass sie seine Kunst nicht versteht, so und sich denkt so, hä, also ich lese ja schon manchmal was so, aber irgendwie fehlt mir da die Love Story so. Und er dann halt so ist so, aber er ihre Kunst eigentlich auch schon irgendwie cool findet so, weil er sich so denkt, okay, doch zeichentechnisch ist das schon, das Graffiti ist schon schön so und so sollte das nur nicht als Hookwende und so guckt sich so das Handyfoto an so, keine Ahnung. Ja, aber das
so wie so wie das über 50-Jährige sich so Handyfotos
angucken. Und genau, vielleicht ja. Weil er kennt sich ja ein bisschen damit aus, auch Sachen zu veröffentlichen und so. Vielleicht wäre er nämlich die Person, der ihr dabei der Ausstellung so helfen könnte.
Ja, aber vielleicht macht er ihr auch so ein bisschen Versprechungen, die er dann in der Form gar nicht einhalten kann, weil er ja gar nicht so krass ist, wie er denkt. Und ja, gar nicht mehr so krasse Kontakte hat, wie er denkt. Und den Agenten, den er eigentlich anrufen wollte.
Aber der hat schon eine andere Nummer, oder?
Der hat schon eine andere Nummer, oder zu dem hat er seit über 10 Jahren keinen Kontakt mehr, oder?
Ach komm, sie sind, ja, oder ja. Vielleicht ist so ein Business-Typ irgendwie, oder der will auch nicht unfreundlich sein, aber der denkt, tut mir leid, sie müssten da schon mir irgendwie was vorlegen. Ich arbeite mittlerweile was ganz anderes, oder so.
Oder man könnte dann das auch so aufbauen, also das ist halt so der Grundkonflikt ist, dass man als Zuschauer halt langsam checkt, dass er unreliable ist, aber Kira weiß das noch nicht.
Boah, das wäre ja schon auch hart dann. Genau, die Frage ist dann noch, was Kira dann auch noch für einen Einfluss auf ihn nimmt.
Mhm.
Wie das zum Beispiel auch mit, wenn man sagt, okay, das passiert auch zur Corona-Zeit so, was Kira denn überhaupt jetzt Corona-technisch so. Ich meine, ich spray halt immer mit einer Maske, ne, weil das ist ja auch sonst schlecht für Atemwege. Also ich habe immer eine Maske auf, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es dieses Corona-Zeug gibt oder so.
Ja, ich schneide manchmal meinen Freunden die Haare, wenn sie bei mir vorbeikommen und erzähle es keinem so.
Ja, genau. Genau, weil bisher, also ich kenne auch gar keinen, der immer dieses typische, ich kenne auch gar keinen, der Corona hat so und am Ende kriegst du selber Corona und er bringt sie dann dazu, ein bisschen zu glauben, dass es Corona nicht gibt, aber dadurch, dass er die ganze Zeit halt irgendwie so Quatsch erzählt auch, glaubt sie ihm das halt irgendwann dann auch nicht mehr, wo sie dann halt und vielleicht, ja, wer weiß. Ich weiß nicht genau, ob man in eine Story, in der man Corona wirklich einbaut, auch einbauen, ob das eine gute Idee oder eine schlechte Idee ist, dass halt wirklich einer dann irgendwann Corona kriegt. Aber dann wahrscheinlich er vielleicht. Also, dass er dann, weil er auch ein bisschen älter ist und so ein bisschen mehr Risikogruppe und alleine.
Vielleicht machen wir ihn auch noch 10 Jahre älter. Vielleicht sagen wir, er ist 58 oder so.
Ja, genau, irgendwie so. Und wird langsam engstirnig, so. Und verschlossen. Vielleicht war er früher auch gar nicht so. Und, jetzt ist er aber immer mehr, wo er sich halt zurückzieht und so. Ja, genau, ist auf jeden Fall schon eine coole Kombination.
Ich glaube, da könnte man auch so gut Dynamiken hinterfragen, weil, also, dass er sie so versucht, so ein bisschen zu patronizen und so, und dass sie das überhaupt nicht mehr mit sich machen lässt und dass dann immer klar wird, okay, sie ist eigentlich die Person, die in der Situation irgendwie den größeren Überblick hat und mehr Plan hat und so. Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super witzige so Kombination. Das kann man auch, glaube ich, echt so verpacken. Ich würde trotzdem ganz gerne noch einen Text vorlesen.
Mhm.
Weil ich jetzt so dahin gehe, so, oh ja, jetzt habe ich auch Lust zu lesen. Ich glaube, ich lese den unteren. Weiß nicht, weil Matteo. Also ich kann auch Dings lesen, aber ist, denke ich, egal.
Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon einige Figuren. Wir können ja auf jeden Fall die anderen noch später.
Das stimmt eigentlich. Beziehungsweise wir können ja so machen, dass wir den jetzt noch machen, kurz quatschen, dann abschließen und dann quasi beim nächsten Mal mit dem dritten Text starten, aber dann halt auch schon wieder Material haben.
Und bis nächstes Mal vielleicht auch uns ein Intro schreiben, überlegen.
Genau, dass wir uns da was Cooles überlegen. Also man kann halt entweder so eine kurze Melodie oder so haben, die halt so ein bisschen anfängt. Oder man singt was. Man kann ja auch was singen. Ja, mal gucken. Vielleicht schreibe ich ja, habe ich ja irgendwas, irgendeinen Einfall oder so. Okay, ich werde mal. Ich lese mal. Wann gilt Zeit eigentlich als verschwendet? Ich bin Matteo Munai und ja, ich habe bei den Liebenden im Wald gelebt. Ja, es stimmt. Ihr Alltag besteht aus Sinnesvernebelung und Lust. Lust in jeglicher Form. So sind sie, die Liebenden. Keine Schubladen. Jeder liebt jeden in Frieden und Harmonie. Verspottet es nur. Und doch halt bei vielen von euch Eifersucht in der Stimme wieder. 3 Jahre habe ich dort gelebt. Bis zur Nacht der Jagd, in welcher sich all die verhassten Seelen, angetrieben von Unverständnis und dem Glauben, den rechten Glauben zu kennen, versammelten, um unsere Heimat zu Asche zu brennen und unsere Seelen der Unterwelt zurückzugeben. Schwachsinnige Schafsköpfe. Sie verdienen meine Wut nicht, das weiß ich heute. Damals jedoch, nachdem ich erwachte in Asche und Blut, als einziger Überlebender, sann ich auf Rache. Ich ahnte lange Zeit nicht, was das Leben für mich bereithalten sollte und wünschte mir oft, ich wäre in dieser Nacht mit ihnen gestorben. Auch das wäre eine Verschwendung gewesen. Ich bin geboren als ein Kind der Magie. Ich hatte es nur vergessen. Mich bringt man nicht so leicht um. Und wem meine Wut gilt, der muss ich in Acht nehmen. Rache. Ich versteinerte ihre Kinder. Ich verfluchte ihre Felder und Beete. Viele trugen es nicht und nahmen sich das Leben, manche gingen weg und der Rest muss wohl eines Winters verhungert sein, denn Jahre später, ich war weiser und wohlgesunder, fand ich nur noch Reste des kleinen Dorfes, welche nun nicht mehr nur verflucht waren, sondern auch so aussahen. Ich kam, um den Fluch aufzuheben, doch alles, was ich aufhob, war ein Vogeljunges, welches die Stille des Waldes mit seinen schrillen Schreien zu verdrängen versuchte, jedoch kläglich scheiterte. Becker ist heute eine ausgewachsene Schnepfendame und hat den längsten Schnabel, den ich bei einem Vogel je gesehen habe. Wir reisen viel herum und versuchen Hilfsbedürftigen mit meiner Magie unter die Arme zu greifen. Natürlich sind Magier nicht allzu willkommen, doch ich kleide mich unauffällig und der Hut, den ich trage, ähnelt weniger einer Magiermütze als einem Tropenhelm. Ich würde mich gern eines Tages zur Ruhe setzen und mich der Forschung und Alchemie widmen. Jedoch ist das Land im Umbruch und man hört seltsame Gerüchte über magische Ereignisse im Westen. Wie sagt mein Vater einst, fürchte nicht, was dir nimmt, was dein ist, fürchte, was dir nimmt, was du bist. Wir werden sehen, um was es sich handelt. Ja, ist halt so ein ganz anderer Text. Ich weiß auch nicht genau, ich wollte halt irgendwie sowas einerseits typisch Magisches machen, aber nicht so einen typischen Magier, sondern so einer, ich fand das halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber dieses halt einfach im Wald zu leben für 3 Jahre so, als eigentlich späterer Gelehrter so, wo man halt so sieht, okay, er hat halt einfach super viel erlebt, er ist halt weiser geworden, er hat halt Rache geübt und so, Sachen, die er jetzt bereut, er hat sich gehen lassen.
Er erzählt auch vielleicht von einer Welt, die es in der Form nicht mehr gibt.
Genau, und Becker ist eine Bekassine. Das ist eine Vogelart. Die haben so ganz lange Schnabel. Da muss ich mich auch ein bisschen informieren. Mhm. Aber ich dachte mir so, irgendwie, finde ich das halt cool, wenn er nicht so einen typischen, irgendwie so einen Rabe oder so hat, sondern das ist halt so ein Vogel, der ist so dick mit so einem langen Schnabel und der hat so lange Beine, so. Und, mit dem er so rumreist und auch halt nicht so aussieht wie ein Magier, sondern irgendwie so, wie so ein Forscher, irgendwie so einer, der durch den Dschungel irgendwie geht und der eigentlich ganz nett ist, aber wo man halt aber auch noch gucken muss, das habe ich jetzt halt auch noch nicht so, wie vielseitig sein Charakter jetzt noch ist, weil er redet ja viel darüber, dass er weise geworden ist und so, aber wer weiß, vielleicht ist halt in ihm auch noch irgendwo dieses Böse, das Böse bestrafen und so, oder vielleicht vermisst er das auch manchmal. Und er redet ja davon, dass er viel Zeit verschwendet hat. Vielleicht sieht er das heute zwar alles irgendwie anders, aber, also wer weiß. Ich weiß nicht, der lässt sich nicht gut kombinieren, glaube ich. Weil der würde wahrscheinlich einfach jeden probieren zu belehren. Das ist halt so ein bisschen Gandalf. Nur, dass man, also so, stell mal vor, bei Gandalf wäre das so, dass der das auch alles erlebt hat. Man weiß es halt einfach nicht. Kann ja sein. Könnte halt voll gut sein. Nur, dass man hier halt irgendwie die Geschichte schon so ein bisschen, kennt.
Könnte so ein Metading draus machen, dass, keine Ahnung, Luis in einem Film mitspielt. Wo ihr Gegenüber irgendwie diese Rolle spielt von.
Achso, dass man, dass das eine Rolle ist im Film. Ja. Und Method Actor, der, der probiert.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob es in den 1950er Jahren schon Method Acting gab.
Naja, aber es gab bestimmt schon Schauspieler, die versucht haben, irgendwie, oder die sich so ein bisschen in Rollen auch teilweise verloren haben. Boah, schon auch. Ich stelle mir so vor, so einer, der diese Rolle spielt und so eine Handpuppe hat mit der und der Vogel von der Bekassine, die immer mit ihm redet so.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das gut passt.
Nein, natürlich nicht. Das wäre natürlich super albern, sondern ist ganz ernst.
Ja, man könnte Felix natürlich auch zu einer Figur machen, die über Zeit und Raum und verschiedene Welten hinaus funktioniert.
Ja, wenn man sagt, dass Felix in einer Welt ist, wo man nicht mehr weiß, ob das Magie ist oder Technologie, kann es ja auch sein, dass er eigentlich kein Magier ist, sondern dass er irgendwie künstlich erschaffen wurde. Und dass halt so viel Zeit vergangen ist, dass er das vielleicht auch selber vergessen hat und dass er sich halt auch probiert zu flüchten aus seiner... Genau, dass er probiert zu flüchten und dass er halt mit diesem... Genau, er probiert ja auch Menschen zu helfen. Vielleicht ist das, wie er jetzt ist, vielleicht muss man eher die Geschichte erzählen, wie er zu dem wurde, wie er jetzt ist. Quasi nachdem er Rache genommen hat und dann halt vielleicht auf Felix trifft. Ich weiß nicht, wie ist das genau, wenn Felix mit einem kommuniziert? Dann hört man die Stimme irgendwie im Kopf oder was?
Vielleicht, ja.
Ja.
Also ich würde sagen, es kann auch, weil Felix sich ja an die Bedürfnisse der Person anpasst, kommt drauf an. Also ich würde sagen, manche empfinden ihn so als Gottesfigur, irgendwie als Stimme im Kopf oder als Stimme von außen vielleicht auch. Oder einige vielleicht schalten den Fernseher ein und da sitzt er dann und erzählt ihnen was. Also dass er so verschiedene Erscheinungsformen hat, je nachdem, mit wem er gerade kommuniziert.
Ja.
Da müsste man sich halt überlegen, was das in dem Fall wäre.
Ja. Die Frage ist halt, wann Felix ins Leben von Menschen, also wann er sich ins Leben von anderen begibt, ob er von Anfang an halt da ist.
Das ist eine sehr theologische Frage.
Also. Vielleicht hat er in diesen, vielleicht wäre er auch länger als 3 Jahre in diesem Wald, ja? Er denkt nur, es waren 3 Jahre und die haben halt Drogen genommen und so und er weiß nicht mehr, was davor war. Und vorher konnte er diese Stimme auch schon hören, hat das aber alles vergessen und dann kommt das halt mit der Rache und so und dann dauert es noch irgendwie Tage, bis sein Verstand wieder richtig arbeitet, weil er halt die ganze Zeit auf Drogen war und so und vielleicht das auch alles gar nicht richtig mitgekriegt hat, was da genau passiert ist, aber er sich auf jeden Fall gerecht hat an diesen ganzen armen Menschen, die aber auch, vielleicht war das auch am Ende missgeschickt, vielleicht wollten die das gar nicht verbrennen, vielleicht haben die zwar immer gerufen, hier, ja, geht weg und so und haben sich beschwert oder so, aber am Ende waren die es vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht, was ich auch lustig finde, in dem Moment, wo er dieses Vogelbaby findet, dass er kurz danach die Stimme zum ersten Mal wieder hört und denkt, das wäre der Vogel, der irgendwie kommuniziert mit ihm. Weil das fände ich lustig, wenn die Stimme eigentlich in seinem Kopf ist, weil die halt einfach mit ihm spricht, er aber die ganze Zeit denkt, das wäre dieser Vogel, den er halt, und somit baut er halt auch eine Verbindung zu dem auf. Und theoretisch, wenn dem dann was passieren würde, würde er halt erstmal denken, jetzt ist die Stimme weg, so. Ja, das wäre halt auch so eine Variante. Ich glaube, das mit der Schauspielerin ist auch spannend.
Ich glaube, für die brauchen wir aber nochmal einen anderen Interaktionspartner.
Ja, ich glaube, das ist, das Witzige ist, genau, vielleicht kann man ja die dritte Rolle, die stellen wir das nächste Mal vor, damit der mit der Schauspielerin noch irgendwie verbinden, jetzt verbinden wir einfach alle Rollen miteinander. Ist ja eigentlich
Ja, wir haben ja bisher so Pärchen gebildet, das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Dass man dann einfach auch verschiedene Geschichten hat, wo man immer mal so ein bisschen anknüpfen kann und schauen kann, wie es da weitergeht. Beziehungsweise, wenn einer zum Beispiel noch nicht so richtig die Vorstellung hat, wie er diese Geschichte fortsetzen würde, wie ich zum Beispiel, weil ich glaube, du kannst dir die Geschichte zwischen Kira und dem Spencer schon ganz gut vorstellen. Du kannst da, glaube ich, schon einen ganz guten Dialog irgendwie schreiben, dass man da quasi so macht, dass du da einen Dialog schreibst und ich vielleicht einen Dialog schreibe zwischen Matteo und Felix. Ich glaube, die letzten beiden Rollen, die würden sich auch, glaube ich, ganz gut verbinden lassen. Weil die eine, die haben halt auch so ein paar Sachen. Zum Beispiel die eine ist halt auch von ganz unten nach ganz oben gekommen und hat halt einen Namen gekriegt von, also ich habe ja noch vorgelesen, kennst du ja noch gar nicht, aber die hat auch einen Namen gekriegt so. Und die andere durfte sich halt, hat sich einen Namen selber ausgesucht und die ist halt aus der Zukunft und die ist halt aus der Vergangenheit. Aber die, hier geht es halt auch darum, dass es gerade eine neue Portaltechnologie gibt, wo die dann halt schon durchaus in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt landen könnte tatsächlich. Wo man dann halt quasi den krassesten Dings hat, wo die nämlich nicht von Anfang an in einer Welt leben, sondern wo die wirklich von einer Welt in die andere kommen.
I see a love story.
Ja, wer weiß, genau. Ich weiß auch gerade, ja, wer weiß, warte mal kurz. Sie ist da 22, warte mal. Das Spiel zum Jahr. Nee, ich möchte nichts vorwegnehmen. Das lese ich nächstes Mal vor. Nee, aber finde ich ganz gut. Dann nehme ich mir mal Matteo und Felix so ein bisschen zu Herzen und guck mal, wie man da einen coolen Dialog auch draus machen kann. Und du machst das mit den anderen zwei Rollen und dann treffen wir uns demnächst wieder und gucken, was wir haben.
Genau, und wir sollten halt aber jetzt die Tage dann mal schon ein Intro schreiben am besten.
Ne? Ja, genau, mit dem Intro, das da werde ich mich jetzt demnächst schon bemühen, dass man das dann, genau, und alles weitere, wie wir das mit dem Podcast und dem Veröffentlichen machen, das können wir auch dann jetzt danach besprechen. Genau, und dann verabschieden wir uns jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bei Hinter den Geschichten.